Ich freue mich, euch alle im neuen Jahr wieder zu sehen. Und denen ich es nicht persönlich sagen konnte, sage ich es jetzt von hier vorne. Ich wünsche euch ein gesegnetes und gutes neues Jahr. Und jetzt ist es soweit, dass wir starten dürfen oder starten wollen in die neue Predigtreihe von diesem Jahr. Und die heißt ganz einfach, ihr seht es da vorne mehrfach, erschaffen, um Gott zu dienen. Und herzlichen Dank auch für die Dekoration hier. Boris hatte die gute Idee und hatte Helfer. Jemand hat mich gefragt, stehst du heute Morgen aufs Gerüst zum Predigen? Da habe ich gesagt, das kommt noch, vielleicht. Aber wir fangen schön der Reihe nach an. Heute wird es noch nicht so sehr um Gerüste gehen. Es kommt noch, ihr sollt eingestimmt werden. Heute geht es um ein Einstiegsthema. Zu unserem Generalthema, das über allem steht. Es ist ja einer der Kernaufträge, der die Gemeinde hat. Wir haben schon alle mehrfach durchgepredigt, aber diesen haben wir noch nie behandelt in einer Predigtreihe, nämlich der Kernauftrag des Dienstes. Und wir haben es mal so formuliert, erschaffen, um Gott zu dienen. Und ich weiß nicht, was dir jetzt durch den Kopf geht oder schon länger durch den Kopf gegangen ist, als du dieses Thema zum ersten Mal gelesen hast oder jetzt auch hörst. Vielleicht erfüllt dich dieses Thema mit Freude und du sagst, jawohl, das ist es genau, das möchte ich. Jesus dienen, auch im neuen Jahr. Erschaffen, um Gott zu dienen. Aber vielleicht macht dir das Thema auch ein bisschen bange und du denkst vielleicht, och, jetzt muss ich noch mehr tun. Ich habe ja schon Mühe, all die vielen Dinge im Alltag unter einen Hut zu bringen. Jetzt muss ich noch mehr tun, erschaffen, um Gott zu dienen. Und wir leiden ja manchmal schon darunter, dass wir im Alltag so viele Dinge unter einen Hut bringen müssen. Trendforscher sagen sogar, wir leben heute in einem Zeitalter der Beschleunigung. Der Beschleunigung. Das heißt, wir packen immer mehr in unseren Alltag hinein. Zum Teil gezwungenermaßen und zum Teil auch freiwillig. Ich möchte euch etwas vorlesen, das ich kürzlich gefunden habe in einer Zeitschrift, wo ich finde es typisch für unsere Zeit. Und vielleicht finden wir uns auch persönlich darin, was ich jetzt vorlese. Da heißt es, 6 Minuten später als geplant, verlässt Sibyl um 17.12 Uhr das Büro. Mit zügigen Schritten geht sie in Richtung Hauptbahnhof. Das Halstuch versucht sie im Gehen ein weiteres Mal um den Hals zu schlingen, während sie noch einen kurzen Blick auf ihr Smartphone in der linken Hand wirft. Stimmt, Karin hat schon von einer Stunde nachgefragt, ob es denn heute mit dem Kuchen für den Hauskreis klappe. Ja, tut es. Geht ja glatt mit dem Einkauf für das Abendessen. Sibyl hetzt in einen Shop im Bahnhof. Die Einkaufsliste hat sie während des Zähneputzens auf ihrem Handy abgespeichert. Und jetzt rennt sie also in diesen Shop im Bahnhof, stresst wieder heraus. Da heißt es weiter, ein weiterer Blick aufs Handy zeigt Sibyl, dass sie den angepeilten Zug mit ein wenig Glück doch noch erreicht. Dort bleibt genügend Zeit, um Karin zu antworten, die privaten Mails zu checken, die Garage anzurufen, um den Termin für den längst fälligen Service zu vereinbaren. Und der Schrittzähler zeigt, dass die 10.000 Schritte noch nicht erreicht sind. Darum vielleicht zu Fuß vom Zielort nach Hause, Briefkasten leeren. Huch, was will das Steueramt? Diese Frage muss noch im Treppenhaus geklärt werden. Die Zeit drängt, Tasche auspacken, Mikrowellenteller vom Mittag in die Abwaschmaschine und während der Gratte im Ofen gart, kann Sibyl noch 2000 Schritte auf dem Trampolin nachholen. So ganz typisch für unsere Zeit. Wir leben also in einem Zeitalter der Beschleunigung. Und jetzt kommen die Pastoren der FEG noch auf die glorreiche Idee für eine solche Predigtreihe.
erschaffen, um Gott zu dienen. Was für ein Start ins neue Jahr. Jetzt gibt's also auch noch im Glauben Stress. Hab doch sonst schon genug Stress im Alltag. Ich habe eine ganz gute Nachricht und die möchte ich gleich vorwegnehmen an euch und auch an mich. Und die gute Nachricht lautet, ich bin überzeugt, je mehr wir das wirklich in der Tiefe verstehen, dass wir erschaffen sind, um Gott zu dienen, umso mehr reduziert sich unser Stress im Alltag. Weil ich befürchte, dass wir viele Dinge tun im Alltag, die Gott von uns gar nicht erwartet, dass wir sie tun. Ich sage es noch einmal, das ist die gute Nachricht. Ich bin überzeugt, je mehr wir das wirklich in die Tiefe verstehen, dass wir erschaffen worden sind von Gott, um Gott zu dienen, desto mehr wird das unseren Stress im Alltag reduzieren. Wir kommen ja von Weihnachten her. Und ein Bibelwort von Weihnachten ist mir so richtig ins Herz hineingegangen. Natürlich hatte ich die Predigreihe schon im Hinterkopf. Da heißt es nämlich im Lobgesang des Zacharias, sagt Zacharias, dass Jesus der Messias gekommen ist, damit wir ihm dienen ohne Furcht unser Leben lang. Das ist genau das Ziel dieser Predigtreihe. Dass wir ihm dienen ohne Furcht und vielleicht könnten wir in unserer Zeit auch sagen, mit ein bisschen weniger Stress, unser Leben lang. Das ist das Ziel dieser Predigtreihe. Und ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen schon eingestimmt sind und empfänglich geworden sind für die erste Bibelstelle, die zum Thema angegeben ist, im Epheser 2, Vers 10. Ihr seht die Stelle da vorne auf der Leinwand. Da heißt es im ersten Satz, ein ganz wichtiger Satz, ja, das habe ich noch vergessen, das möchte ich jetzt noch nachholen. Das sagen die Trendforscher. Warum wir so im Stress sind, hat nicht nur mit dem Druck am Arbeitsplatz zu tun, sondern die Trendforscher sagen, unsere Erwartungen an die Freizeit sind im selben Maß gestiegen wie der Druck am Arbeitsplatz. Interessant. Aber jetzt zur ersten Bibelstelle, Epheser 2, Vers 10. Der erste Satz, ein ganz wichtiger Satz, da heißt es, wir sind ganz und gar Gottes Werk. So kommen wir bereits zum ersten Punkt von heute Morgen. In der Identität in Christus finden wir eine gesunde Balance für all unser Tun. Heute spricht man ja von der Work-Life-Balance. Und in dieser Identität in Christus finden wir eine gesunde Work-Life-Balance. Und deshalb gilt es gerade diese Identität, auch im neuen Jahr, diese Identität in Christus immer wieder neu festzumachen, täglich festzumachen. Was heißt denn das? Wer zu Jesus gehört, wer zu ihm umgekehrt ist, wer denn als Folge das Geschenk des Heiligen Geistes empfangen hat, der ist in Christus und der weiß, dass ich durch Jesus, dass mir alle meine Sünden vergeben sind. Der weiß, dass ich völlig rein bin vor Gott. Wer zu Jesus gehört, der weiß auch, dass er zu 100% von Gott geliebt ist, von Gott angenommen ist. Aufgrund dessen, was Christus am Kreuz getan hat. Ich hatte diese Woche ein Gespräch, wo ich wieder mal so in leuchtende Augen schauen durfte, wo eine Person das ganz neu erfasst hat. Was ich bin in Jesus. Zu 100% angenommen von ihm. Völlig geliebt. Rein. Und wer das weiß, ich bin zu 100% geliebt von Gott, der muss nicht seinen Liebeswert ständig beweisen durch Leistung. Das ist ja oft die Not von uns Menschen. Ich arbeite deshalb so viel, ich habe deshalb so viel Krampf. Seht ihr das nicht? Lieb mich doch dafür. Viel Stress ist eigentlich ein Betteln um Liebe. Oder seht doch, wie gut ich Ferien organisieren kann. Wie spektakulär. Seht ihr nicht all die Bilder, die durch die Social Medien reinkommen? Lieb mich doch dafür. Oder vielleicht die Frauen. Warum muss ich so lange vor dem Spiegel stehen? Immer top gestylt, top geschminkt, ist es nicht oft ein Ruf. Lieb mich doch dafür. In meinem früheren Beruf hatten wir eine der Sekretärinnen, die war immer top gestylt, immer dick gepudert, keine Runzel sah man da. Die sah aus wie eine Puppe. Und einmal hatte ich den Mut, sie zu fragen, das braucht ja unglaublich Zeit, bis das alles so perfekt ist. Am Abend stelle ich mir vor und am Morgen abschminken, am Abend, am Morgen wieder alles dick auftragen, keine Fältchen, alles perfekt. Und ich habe sie mal gefragt, warum machst du das? Da sagt sie, weißt du, ich weiß nie, wenn ein Mann, mein Mann sich in eine andere Frau verguckt, die eben attraktiver ist als ich, deshalb mache ich das. Stress. Aber gerade das Befreiende an dieser Gnadenidentität ist, sie gibt uns ein solides Selbstwertgefühl. Versteht mich recht, die Bibel redet auch darüber, dass Vernachlässigung des Körpers oder Nichtpflegen des Körpers auch nicht biblisch ist. Das war nur ein Beispiel. Aber wenn wir diese Gnadenidentität in Christus uns immer wieder bewusst ist, das gibt uns auch ein solides Selbstwertgefühl, dass wir dieses eben nicht durch Stress aufbauen und pflegen müssen, um den Menschen und auch Gott zu imponieren. Oder mit anderen Worten, ich muss Jesus nicht dienen aus irgendeinem Leistungsdenken heraus. Ich muss Jesus nicht dienen aus Schuldgefühlen heraus oder aus einem Pflichtgefühl heraus oder aus einem Angstgefühl heraus, sondern weil ich zu 100% geliebt bin von ihm, völlig angenommen bei ihm. Das ist eben das, was dieser Satz sagt. Wir sind ganz und gar Gottes Werk, 100% geliebt bei ihm, 100% bei ihm angenommen. Und darum darf ich ihm jetzt dienen, aus lauter Dankbarkeit. Das ist der Ausgangspunkt von dieser ganzen Predigtreihe, von diesem ganzen Thema des Dienens. Und ich hoffe, dass es dem Heiligen Geist gelingt, das tief in unseren Herzen hineinzusenken. Ich muss nicht dienen, um geliebt zu werden, sondern ich bin geliebt. Und deshalb ist es ein großes Vorrecht, ihm zu dienen. Wie es eben im Lobgesang des Zacharias heißt, damit wir ihm dienten, ohne Furcht, unser Leben lang. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Und das gibt mir meinen Selbstwert. Aber jetzt heißt es weiter in diesem Vers, er hat uns durch Jesus Christus auch dazu geschaffen, um das zu tun, was gut und richtig ist. Und jetzt kommt dieser wunderbare Satz. Gott hat alles, was wir tun sollen, bereits vorbereitet. Und so kommen wir zum zweiten Punkt von heute Morgen. Gott wohlgefälliger Dienst wird durch Christus ermöglicht. Ich gehe wieder vom Gleichen aus. Ich darf in Christus eine neue Identität haben. Ich darf in Christus ein neuer Mensch sein. Leider habe ich das vergessen, in den Predigtflyer zu schreiben. Eine wichtige Stelle, 2. Korinther 5, Vers 17, dort steht das. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Könnt ihr noch reinschreiben? Und wenn ich ein solcher neuer Mensch bin in Christus, bin ich gleichzeitig, das will dieser Vers sagen, gleichzeitig dazu befähigt, ohne mein Dazutun, das nämlich jetzt zu tun, was in den Augen Gottes richtig und wichtig ist. Ich bin befähigt, das zu tun jetzt, was Gott von mir will. Und ich bin befähigt, das zu tun, wodurch Gott auch geehrt wird. Und das Großartige ist dabei, das lesen wir in diesem Vers, ich muss nur das tun, was Jesus mir zuvor schon ermöglicht hat. Ich muss nur das tun, was Gott im Voraus schon für mich vorbereitet hat. In der stillen Zeit oder in der Vorbereitung habe ich gedacht, das ist so richtig Anti-Stress-Programm fürs 2018. Ich muss nur das oder ich darf nur das tun, muss nur das tun, was Gott schon im Voraus für mich vorbereitet hat. Was heißt das? Ich möchte das mit einfachem Beispiel versuchen zu erklären. Wir kommen ja von Weihnachten. Und sind einige Mütter da, die haben mit ihren Kindern bestimmt Guetzli gemacht, Weihnachtsguetzli. Und wie ging das? Wie wurde das möglich, dass die Kinder auch Weihnachtsguetzli machen konnten? Ganz einfach, ihr seht es auch auf diesem Bild, dass ihr Mamas den Teig selber gemacht hat oder im Migro gekauft hat, je nachdem. Ihr habt ihn ausgewählt für eure Kinder. Ihr habt sogar die Förmli, wie sagt man denen auf Schriftsprache, Förmli zum Reindrucken. Alles bereitgestellt. Also die Kinder mussten nicht mit den Fingernägeln da was ausschneiden oder mit einer Schere, sondern es war alles vorbereitet. Und die Kinder, die mussten nur noch ausstechen, aufs Blech legen, ausstechen und anpinseln. Und das hat doch Spaß gemacht. Warum? Weil alles schon vorbereitet war. Und genau so ist es auch mit Jesus. Habt ihr das Beispiel verstanden? Oder muss ich noch eines bringen? Ich bringe noch eines aus meinem Beruf. Ich war ja Konditor-Confiseur. Aber ich hatte meinen Beruf nicht so geliebt. Ich habe das immer theologisch begründet, dass ich nichts mehr mache als Confiseur. Ich habe immer gesagt, der Confiseur ist mit Christus gestorben und gekreuzigt und abgetan. Und als wir geheiratet haben, haben Leute anfänglich jeweils meiner Frau gesagt, du hast es ja schon schön, mit einem Confiseur verheiratet zu sein. Der macht dir jeden Tag einen frischen Kuchen. Der bringt dir jeden Tag frische Pralinen. Meine Frau hat dann immer laut aufgelacht und die Leute haben dann so geguckt, weil sie eben nichts von dem erlebt hat. Der Confiseur ist gestorben. Und da war ich in der Bibelschule und da haben andere Bibelschüler dauernd an mir herumgenörgelt und gesagt, vor allem wenn Geburtstag angesagt war, mach uns doch einmal eine Schwarzwälder Torte. Und ich hatte immer alle Ausreden, dass ich das nicht tun muss. Eine Ausrede war, ich habe gesagt, gut, ich mache eine, aber ihr müsst alles mir bereitlegen. Die Biski müssen fertig sein, geschnitten sein, der Rahmen, die Schokoladenstreusel, zwei Sorte muss bereit sein, auch das richtige Werkzeug, alles muss bereit sein, nur dann mache ich es und habe gedacht, das machen die doch nicht. Da habe ich mich getäuscht. Wir haben gesagt, gut, das machen wir. Und da muss ich in die Küche, alles lag bereit. Und ich habe nach langer Zeit wieder mal eine Schwarzwälder Torte gemacht. Uns hat sogar Spaß gemacht. Warum? Weil alles vorbereitet war. Es läuft in unserer Familie noch heute so, wenn Geburtstag angesagt ist. Monika macht alles bereit. Schlagrahmen ist gekauft, Festiger, Streusel. Das Biskuit holen wir im Mikro. Das ist ja schon geschnitten. Ich brauche 10 Minuten und dann ist die Schwarzwälder Torte fertig. Uns macht Spaß. Habt ihr das verstanden? Genau so ist es mit Jesus. Es ist mir so wichtig, dass wir das richtig verstehen. Nur so kommt Freude ins Dienen hinein. Wir müssen nur das tun, was Gott im Voraus, steht hier schwarz auf weiß, schon vorbereitet hat. Ja, was muss ich denn tun? Ja, wie ich bei der Torte, ich muss einmal Ja sagen. Ich muss einmal in diese Ermöglichungsgnade einsteigen. Und so sind wir bereits schon beim dritten Punkt, nämlich bei der Frage, die mich immer wieder beschäftigt und die euch bestimmt auch immer wieder beschäftigt, nämlich die Frage, welche Taten hat denn Gott für mich vorbereitet? Wie kann ich das herausfinden? für heute, in der nächsten Woche, im ganzen nächsten Jahr. Welche Taten hat denn Gott für mich vorbereitet? Wie kann ich das herausfinden? Und um diese Frage zu beantworten, da hilft uns eben diese Geschichte von Nehemia. Da finden wir nämlich Grundprinzipien, die vor Gott noch heute gültig sind. Und jetzt gehe ich davon aus, dass ihr eben vorbereitet seid. Wie ich das mehrmals euch gebeten habe, lest doch die Texte im Voraus durch. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr gehorsam wart, die Texte schon gelesen habt. Deshalb gehe ich das jetzt nur ganz kurz durch. Nehemia oder die Familie von Nehemia, die war ja vor Jahrzehnten schon verschleppt worden, verbannt worden aus der Stadt Jerusalem nach weit weg nach Babylonien. Und bereits schon im ersten Kapitel und vor allem dann auch in den nächsten Kapitel sehen wir, dieser Nehemia, das war einerseits ein hochintelligenter Mann. Warum war der so hochintelligent? Weil Gott das so vorbereitet hat. Es war Gottes Sache. Gott hat das in ihn hineingelegt, diese Intelligenz. Und wenn wir diese Geschichte sorgfältig dann miteinander durchgehen, merken wir auch schon in den ersten Kapiteln, merken wir das. Er war nicht nur intelligent, sondern der Nehemia war auch ein hochbegabter Organisator. Das wird uns durch die ganze Geschichte hindurch begleiten. Es war eine starke Leiterpersönlichkeit, würden wir heute sagen. Das war ein Manager, hochbegabt. Warum war der so begabt im Bereich der Organisation? Weil Gott ihn so vorbereitet hat. Und weil er hochbegabt war, intelligenzmäßig, aber auch organisatorisch, sind natürlich die Beamten für das Nachwuchsdienstpersonal des großen persischen Königs Artasasta auf diesen Nehemia aufmerksam geworden. Wieder, da hat Gott alles vorbereitet. Und so wurde dieser Nehemia als Ausländer Mundschenk bei diesem großen König Artasasta. In seiner Winterresidenz lesen wir in diesem Kapitel in Susa. Ich habe mir die Frage gestellt, hat sich wohl Nehemia für diesen Posten beworben? Es steht nicht. Aber ich kann mir das nicht so vorstellen, dass er sich da beworben hat um diese Stelle. Das war nämlich auch ein sehr gefährlicher Job. Der war ja nicht nur als Mundschenk zuständig für eine schmackhafte Speisenfolge für den König, sondern er war gleichzeitig als Mundschenk auch für die Sicherheit des Königs zuständig und hatte Zugang auch zu der privatesten Sphäre dieses Königs. Und das war ein gefährlicher Job damals. Schon beim kleinsten Zwischenfall, schon beim kleinsten Verdacht einer ungenügenden Amtsführung war so ein Mundcheck weg vom Fenster. Und wenn ich sage weg vom Fenster, meine ich nicht eine sechsmonatige Kündigungsfrist, sondern weg vom Fenster hieß in diesem Job Hals ab, Kopf ab. Es gibt ja Geschichten, auch außerbiblisch aus der damaligen Zeit, dass immer wieder Mordversuche gab von solchen Höflingen, wie eben auch der Nehemia einer war. Und jetzt wird also dieser Nehemia Mundschenk. Warum wurde er Mundschenk? Ich gebe immer die gleiche Antwort. Weil Gott das so vorbereitet hat. Weil Gott einen Plan hatte, nämlich dass genau dieser Nehemia die Stadt Jerusalem wieder aufbauen sollte. Jetzt heißt es weiter in unserem Text, dass dieser Nehemia plötzlich hört, er ist schon Mundschenk, wahrscheinlich schon mehrere Jahre, jetzt kommt ein Bruder und andere Leute aus Jerusalem zu ihm und berichten von den katastrophalen Zuständen von Jerusalem. Die Stadt steht ohne Schutz. Die Mauern sind in Trümmern, die Tore sind immer noch verbrannt, nach so vielen Jahrzehnten. Und die Feinde der Juden, die hatten ein leichtes Spiel, diese Israeliten dauernd zu demütigen. Das machten sie mit großer Freude. Und jetzt hört Nehemia, der wusste ja sicher schon etwas, aber dass es so schlimm immer noch ist, das wusste er nicht. Und ihr habt es ja bestimmt gelesen, sonst lest doch nochmals nach, wie er reagiert hat. Er war ganz erschüttert auf diese Nachricht, die ihm gebracht wurde von Jerusalem. Und er war deshalb erschüttert, weil eben mit diesem Trümmerhaufen eben auch die Schande Gottes immer noch in Trümmern lag. Das hat ihm so wehgetan. Gottes Ehre liegt immer noch im Dreck. Und was hat er gemacht? Wir lesen, er hat geheult, er hat gebetet, er hat sogar gefastet. Er hat die Sünden seines Volkes Gott geklagt. Er hat gesagt, ich weiß, warum das so ist. Das sind wir selber schuld. Und auch meine Familie sagt, er ist der Schuld. Und was hat er jetzt gemacht, als er es gehört? Er war betroffen. Aber was hat er jetzt unternommen, ganz praktisch? Was hat er gemacht? Du kannst mit einem Wort sagen, nichts. Er konnte ja auch gar nicht. Die Hände waren ihm ja gebunden. Er war ja immer noch ein Verbannter, auch in seiner hohen Position. Etwas zu unternehmen war ja auch gefährlich. Aber was hat er weitergemacht? Er hat nichts gemacht und doch hat er etwas gemacht. Er hat gewartet. Er hat gewartet auf Gottes vorbereitete Werke. Es ist ja schön, wie wir das lesen. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Und nach 4 Monaten, heißt es in dieser Geschichte, ist dann etwas passiert. Das möchte ich jetzt vorlesen aus dem 2. Kapitel, aus dem Nehemia-Buch, die 2 Verse. Da heißt es, im Monat Nissan des 20. Jahres des Königs Artasasta, als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und gab ihm den König und ich stand traurig vor ihm. Eigentlich ein ähnlicher Tag, wie es eigentlich immer ablief, mehr oder weniger. Nur jetzt steht zusätzlich noch, ich stand traurig vor ihm, als ich jetzt da diesen Dienst tat vor dem König. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht krank. Das ist's nicht, sagt der König, sondern sicher bedrückt dich etwas. Und jetzt heißt es weiter, aber ich fürchtete mich sehr. Was passiert da? Gottes vorbereitetes Werk, auf das Nehemia schon lange gewartet hat, ist plötzlich da. Und gleichzeitig wird er von einem Schrecken erfüllt. Das passiert uns manchmal. Auch wenn Gottes Stunde da ist, manchmal beten wir für etwas und dann kommt's und dann erschrecken wir zuerst einmal, dass es kommt. Und so ging es hier auch diesem Nehemia. Jetzt ist also Gottes vorbereitetes Werk da. Und der Großkönig sagt zu Nehemia, um was bittest du? Und was macht jetzt der Nehemia? Jetzt wartet er nicht mehr. Sondern jetzt sagt er ja, jetzt packt er die Chance. Jetzt steigt er ein in Gottes vorbereitetes Werk. Jetzt gibt der Nehemia Vollgas. Und achtet euch, wenn ihr den Text nochmals lest, Gott hat das Werk, die Werke für Nehemia vorbereitet und gleichzeitig war ja Nehemia auch vorbereitet. Denn was er jetzt dem König sagt, das hat er bestimmt in den letzten Wochen 1000-mal durchgedacht. Wir merken, er ist ein hervorragender Organisator. Der wusste jetzt, was sagen. Und das kam jetzt alles raus, was schon lange in seinem Herzen vorbereitet war. Er sagt, der Nehemia, wenn es dem König gefällt, dann gib mich frei, dann stell mich frei, dass ich nach Jerusalem reisen kann und die Stadt wieder aufbauen kann. Er sagt weiter zu ihm, das war alles innerlich vorbereitet, wenn es dem König gefällt, dann gib mir auch den nötigen Geleitschutz auf dieser gefährlichen Reise. Muss ja viele Länder passieren, die den Juden feindlich gesinnt waren. Das wusste er alles. Ich brauche Geleitschutz. Und dann wird er noch richtig mütig. Er sagt zu ihm, wenn es dem König gefällt, dann gib du Anweisung an deinen Forstmeister in der Gegend, wo ich eben hinreise, dass er Holz schlägt, damit ich genügend Holz habe zum Aufbau der Stadtmauer. Also mit anderen Worten, jetzt steigt der Nehemia voll ein in Gottes vorbereitetes Werk. lese nur noch den Vers 8, wo das so schön als Abschluss beschrieben ist. Und der König gab es mir, alles, was er darum gebeten hatte. Und der König gab es mir, weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Und jetzt stehen wir immer noch vor der Frage, wissen das bei uns, wie können wir dann herausfinden, was sind die Werke, die Gott für mich vorbereitet hat? In der nächsten Woche, in diesem Jahr. Und ich sage es noch einmal, bei Gott läuft es noch immer genau gleich wie damals bei Nehemia. Ihr findet es auch im Flyer und ich versuche das kurz ein bisschen aufzulisten. Erstens, hat auch wir herausfinden, was sind Gottes vorbereitete Werke? Erstens, nicht in blinden Aktivismus stürzen. Wenn zum Beispiel eine Not sehen, ein Bedürfnis, jetzt müssen wir alle Riegel in Bewegung setzen. Ich nenne ein Beispiel dazu, als die erste Flüchtlingswelle kam nach Deutschland und zum Teil auch an der Schweiz, waren so Stimmen da, die sagen, wir müssen alle Gemeindehäuser jetzt umfunktionieren in Asylanteheime. Das wäre so ein Beispiel, blinder Aktivismus hat Nehemia nicht gemacht. Das ist der erste Schritt, auch für uns, um herauszufinden, welches Werk, welchen Weg, welche Aufgabe Gott für mich vorbereitet. Und der zweite Schritt, den wir deutlich sehen, leider kann ich auf diesen Gedanken nicht so sehr eingehen, aus Zeitgründen, aber lest das noch einmal durch zu Hause. Der zweite Schritt, um herauszufinden, beten und nochmals beten und nochmals beten und warten und sensibel vor Gott fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Oder vielleicht auch zu fragen, ist das richtig, was ich tue in diesem Jahr? Ist das vor dir richtig? Und dann der dritte Schritt, wenn Gott Türen öffnet, wie das bei Nehemia geschah und das geschieht bei uns auch immer wieder, dann gilt es mit Vollgas einzusteigen in Gottes vorbereitete Taten. Ernst Vater hat einmal gesagt, viele Christen brauchen keine besondere Berufung mehr, sondern vielmehr einen Tritt in den Hintern, hat er gesagt. Und da meint er genau das. Wenn dann Gott die Türen öffnet, wenn es sichtbar ist, da ist ein vorbereitetes Werk, dann gilt es nicht mehr warten. Und das gilt das Lied von Manfred Siebald, warum nicht starten? Warum noch warten? Lass alles andere stehen. Und jetzt möchte ich euch noch etwas sagen, was mir stark auf dem Herzen liegt. Dass wir das erfahren, dass das möglich ist, in diese vorbereiteten Werke einzusteigen, dass wir auch solche Erfahrungen wie Nehemia machen, gilt es vielleicht, diesen aufgeblähten Freizeitaktivismus oder Prestigestress, den auch Christen verfallen sind, ohne dass wir es manchmal merken, ein bisschen herunterzufahren. Ich befürchte nämlich, dass genau dieser Freizeitstress uns manchmal abstumpft und uns blind macht für Gottes vorbereitete Taten. Ich sage es noch einmal, was ich am Anfang gesagt habe. Ich befürchte, wir machen so viel und sind im Stress und vieles will Gott vielleicht gar nicht von uns. Und deshalb haben wir oft kaum Zeit für das, was Gott für uns will. Der Vorbereitung ist mir der letzte Männerabend nochmal so vor Augen gekommen. Da hatten wir zwei Männer, Wirtschaftsmänner, einen älterer, einen jüngerer, einer war Landwirt und er hat uns erzählt, dass er einen guten Posten in Aussicht hatte, wo er noch mehr verdient. Also er hätte noch dicker in die Ferien fahren können. Und er hat uns gesagt, darauf verzichtet, weil ich sagte, ich will einfach noch Zeit haben fürs Reich Gottes. Und er hat verzichtet und hat erlebt, dass er in seinem Job, wo er geblieben ist, plötzlich so viel verdient hat wie vorher, wie bei dieser Stelle, die er haben konnte. Oder der andere ist ein junger Architekt mit einer eigenen Firma und er hatte Erfolg und Erfolg, er hat immer mehr Leute angestellt und es ist natürlich auch eine Prestigesache, wenn eine Firma so floriert. Und dann hat er uns erzählt, dass er mit seiner Frau zusammen den Entscheid gefällt hat, diese Firma, die erweitern wir jetzt nicht mehr mit weiterem Personal, sonst müsste ich verzichten, auch noch Dinge im Reiche Gottes zu tun. Er ist auch in der Gemeindeleitung einer Gemeinde und er sagt, ich will dafür Zeit haben. Und wie Gott das segnet. Wir sind immer noch bei dieser Frage, wie kann ich herausfinden, welche Taten Gott für mich vorbereitet hat, auch in diesem Jahr. Und es kann hilfreich sein, dass wir uns immer wieder neu bewusst werden. In dem Beruf, den ich ausübe, geht es ja nicht nur darum, dass ich Geld verdiene, sondern es geht darum, dass ich ein Stück Reich Gottes in meine Berufsumgebung hineinbringe, wie Nehemia damals. Also ich glaube nicht, dass der gepredigt hat, und das war ja völlig gottlos an diesem Hof. Aber Nehemia brachte etwas von dieser Reich Gottes, von diesem Reich Gottes in diese Umgebung. Hilfreich kann auch uns sein, wenn uns bewusst wird, ich habe eine Familie geschenkt bekommen und auch Kinder. Aber es geht jetzt mir nicht darum, dass ich meinen Muttertraum ausleben kann alleine oder meinen Vatertraum, sondern es geht darum, dass ich meine Kinder zu Jesus hin erziehe. Wenn ich nur meinen Traum als Vater und Mutter auslebe, dann ziehe ich ja die Kinder zu mir. Und es gibt ganz wenig Bibelstellen über Kindererziehung. Und die wenige, eine heißt im Epheserbrief, zieht eure Kinder hin zum Herrn. Ich habe gestern Abend etwas ganz Schönes erlebt an diesem Konzert. Da war ja ein Gitarrist da und der hat mir draußen erzählt, weißt du was, als ich 8-jährig war, war ich in einer Predigt von dir und habe mich dann bekehrt, habe zu Jesus gefunden mit 8 Jahren. Ich habe das gar nicht gewusst. Aber ich kenne seine Familie, seine Eltern, seine Großeltern. Es sind Menschen mit einer Reich Gottes Perspektive. Etwas so Schönes, wie dieser Segen dann weitergeht. Oder wenn uns bewusst wird, wenn ich ein schönes Haus oder eine schöne Wohnung habe, geht es ja nicht nur darum, dass ich jetzt die Wohnung allein für mich genieße oder das Haus. Weil im Hebräerbrief heißt es, gastfrei zu sein, vergesst nicht. Und wenn wir das machen, heißt es noch weiter, die Bibelkundigen wissen es, dass vielleicht sogar noch Engel bei uns auf Besuch kommen, ohne dass wir es merken. Wie spannend ist das Christenleben? Oder wenn ich Geld habe, mir immer wieder neu bewusst wird, Geld braucht man, ja, das ist klar. Aber wenn uns bewusst wird, dieses Geld, was ich habe, das gehört ja gar nicht mir, sondern ich bin nur ein Verwalter dieses Geldes. Dass ich es richtig einsetze. Dazu will uns Nehemia ermutigen. Und auch wir werden erleben, wie Nehemia, vielleicht im kleineren Stil natürlich, dass wir plötzlich merken, da ist Gottes vorbereitetes Werk und da ist Gottes vorbereitetes Werk. Amen. Wir werden jetzt dann noch ein Lied miteinander singen und dann gehen wir dann zum Abendmahl. Und beim Abendmahl geht es dann darum, dass Gott uns zuerst gedient hat. Aber vorher möchte ich gerne noch beten, darf ich euch bitten, dazu aufzustehen. Vater im Himmel, ich möchte dir einfach herzlich Danke sagen, dass uns bei diesem Thema wieder neu bewusst geworden ist, dass wir Menschen kein Zufallsprodukt sind, sondern dass wir geschaffen sind zu deinem Ebenbilde, um dir zu dienen und dich zu ehren, um Spuren für die Ewigkeit zu hinterlassen mit unserem Leben. Vielen Dank für diese großartige Berufung. Und danke, Vater, dass du es möglich gemacht hast, dass wir in Jesus eine neue Schöpfung sein dürfen, dass du deinen Sohn preisgegeben hast, dass wir geliebt und reingewaschen sind von allen Sünden. Und danke, Vater, dass du uns nicht überforderst beim Dienen, dass wir nur das tun müssen oder besser gesagt dürfen, was du schon vorbereitet hast. Und Jesus, ich möchte dich auch bitten, dass du uns hilfst, dass wir uns nicht einfach vom gängigen Zeitgeist mitreißen lassen und da mitmachen, dass wir auf allen Hochzeiten tanzen. Hilf uns, dass wir nicht blind sind für deine vorbereiteten Werke auch in diesem Jahr. Hilf uns, dass wir sensibel sind und bleiben, dass wir deine vorbereiteten Werke entdecken und dann auch tun. Danke, dass du das tust. Und danke, dass wir jetzt auch zum Abendmahl gehen dürfen, wo uns wieder neu bewusst werden darf, dass du, Jesus, uns zuerst geliebt und gedient hast. Und dass wir das genießen dürfen jetzt beim Abendmahl. Amen.